Ja, der angegebene Predigttext steht gleich im dritten Kapitel der Bibel. Was hat das mit der Passionszeit zu tun? Aber wir werden hören. Zunächst lese ich einmal den Text, der uns vorgegeben ist. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zu der Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt: Esst nicht davon und rührt sie auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zu der Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott und werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und er aß. Da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet, und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war, und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr den Menschen und sprach: Wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und flüchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst nicht davon essen? Da antwortete der Mensch: Die Frau, die du mir gegeben, zur Seite gegeben hast, die gab mir von dem Baum zu essen, und ich aß. Da sprach Gott der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Die Schlange hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange: Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und im Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihm in die Ferse stechen. Und zur Frau sprach er: Ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären, und dein Verlangen wird auf deinen Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Und zu Adam sprach er: Weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll ihr dir tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden. Denn von ihm bist du genommen, denn du bist Staub, und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. In der Auslegung von McDonald's dazu eine kurze Verse oder Zeilen. Die Schlange, in die Eva erschien, war, wie später geoffenbart wird, niemand anderes als Satan selbst. Vergleiche Offenbarung 12, Vers 9. Diejenigen, die versuchen, die Bibel zu entmythologisieren, glauben, dass dieser Bericht vom Sündenfall allegorisch und nicht wörtlich zu verstehen ist. Allegorisch heißt gleichnishaft. Sie zittern dabei, Sie zitieren dabei die sprechende Schlange als Beweis. Kann die Geschichte, wie die Schlange Eva betrogen hat, als Tatsache anerkannt werden? Der Apostel Paulus war dieser Meinung im 2. Korinther 11, 9. Ebenso der Apostel Johannes in Offenbarung, die zitierte Stelle. Auch bei ist dies nicht die einzige Geschichte in der Bibel, in der Tiere sprechen können. Gott hat dem Esel Bileams die Fähigkeit zum Sprechen verliehen, um die Torheit des Propheten zu wehren. Und der Apostel Petrus nahm diese Stelle wörtlich. Diese drei Apostel wurden durch den Heiligen Geist inspiriert, so zu schreiben, wie sie es taten. Wer also den Bericht vom Sündenfall nicht als wörtlich wahr akzeptiert, der verwirft die Inspiration der Heiligen Schrift. Es gibt allegorische Erzählungen in der Bibel, aber diese gehört nicht dazu. Also Jesus selbst hat ja oft in diesen Gleichnisreden gesprochen und hat auch diese als Gleichnis angekündigt. Wichtig war mir, das noch einmal zu lesen. Vor Jahren, ich weiß nicht, 4, 5, 6 Jahre, haben wir mal einen Bericht gelesen von einem, entschuldigt mal, wenn ich das so sage, ich könnte auch den Namen sagen, will ich aber nicht, von einem Professor unseres Seminars in Buku, der den Sündenfall in dieser Weise gedeutet hat: Es ist ja gut, dass der Sündenfall war, sonst wären wir ja alle blöd geblieben. Aber durch den Sündenfall sind wir erst klug geworden und haben Erkenntnis gewinnen können. Das war ein ganz kurzer Satz von 3 Seiten Ausführung. Der Sündenfall ist ein schreckliches Ereignis in der Geschichte der Menschheit. Wollen wir einmal der Reihe nachgehen. Adam und Eva sind als Herren oder als Menschen in den Garten Eden eingesetzt, ihn zu verwalten, ihn zu bewahren und dort mit Gott in einer engen Verbindung zu leben. Das war das Ziel Gottes im Garten Eden, das Ziel Gottes mit den Menschen, in einer ständigen Gemeinschaft zu leben. Und das war auch gut. Wir wissen nicht, das schreibt uns die Bibel nicht, wie lange das gut ging. Ob 1 Jahr, 5 oder 10 Jahre. Es ging jedenfalls eine Weile gut. Und dann ist da plötzlich ein Tier, das sprechen kann. Und deswegen wird ja auch gesagt, das kann gar nicht sein, Tiere können nicht sprechen. Ich habe in Langtrechow mal in einer Bibelreihe abends über das Glaubensbekenntnis gesprochen und wir haben uns das Glaubensbekenntnis angesehen. Wenn ich den ersten Satz des Glaubensbekenntnisses wirklich in voller Überzeugung spreche, ich glaube an Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer Himmels und der Erde. Soll es für einen Schöpfer nicht möglich sein, seinen Geschöpfen für bestimmte Situationen die Möglichkeit zu geben, auch zu reden? Ich habe früher immer gesagt und nehme auch dieses Gleichnis ganz gerne immer wieder in Anspruch, ein Uhrmacher, der eine Uhr gemacht hat, die aufzieht und sie läuft. Sie läuft so lange, bis die Feder abgelaufen ist, das ist ganz klar. Aber ist ein Uhrmacher nicht in der Lage, nach 10 Minuten oder nach einer Viertelstunde die Uhr wieder anzuhalten? Kann er nicht eingreifen, wie er will? und sie dann wieder in Gang setzen? Heute ist das ja noch viel einfacher mit unseren elektrisch betriebenen Batterien. Wenn wir die Krone rausziehen, dann bleibt sie stehen. Das kann jeder. Oder habt ihr es noch nicht versucht? Die Krone rausziehen, bleibt die Uhr stehen. Wieder einstecken, ist der Stromkreis wieder geschlossen und sie läuft wieder. Kann Gott, der Allmächtige, der die ganze Erde geschaffen hat, und wenn ich das glaube, dann darf ich hier auch keinen Zweifel einbringen. Diese Schlange wird uns ja beschrieben als der Teufel. Das schreibt Paulus in seinem Brief an die Korinther und Johannes auch in der Offenbarung. Da wird noch einmal ganz deutlich gesagt, der Teufel, die Schlange. Und die Schlange, sie hat in diesem Moment auch die Möglichkeit zu reden. Gott gestattet Satan, in Form einer Schlange zu den Menschen zu reden. Und die Schlange, oder besser gesagt Satan selbst, kommt zu der Frau. Gott hat euch in den Garten gesetzt und ihr dürft nicht mal von den Früchten der Bäume essen. So sagt Satan, von allen Bäumen dürft ihr nicht essen. Nee, sagt die Frau, so ist das ja nun auch nicht. Gott hat uns gesagt, wir dürfen von allen Bäumen essen. Jede Frucht, die im Garten wächst, soll zu unserer Speise sein. Dürfen wir von jedem Baum dürfen wir essen. Aber von dem Baum mitten im Garten, das ist der einzigste Baum, wo Gott gesagt hat, von dem sollt ihr nicht essen. Und die Frau fügt noch hinzu, steht nirgends, dass Gott das gesagt hat, ihr sollt ihn nicht mal berühren. Also da hat die Frau schon von sich aus einen Schutzzaun gezogen, um sich ja nicht mehr dem Wort Gottes so eng verpflichtet zu fühlen, sondern ich bin ja jetzt derjenige, der hier entscheidet. Ich gehe nicht mehr an den Baum ran und damit sorge ich der Versuchung vor, beuge ich der Versuchung vor. Ach, sagt die Schlange dann, keineswegs werdet ihr sterben. Nein, keineswegs werdet ihr sterben. Aber Gott hatte gesagt, wenn ihr davon esst, werdet ihr sterben. Ist es wirklich so ernst, dass Gott vom Sterben spricht? Und das geschieht hier in zweifacher Weise. Ihr werdet sterben und damit den engen Kontakt zu mir, dem Leben, verlieren. Ihr werdet mir nicht mehr der Gegenüber sein oder die Gegenüber, mit denen ich gute Gemeinschaft haben kann. Wenn ihr davon esst, zerbricht die Gemeinschaft zwischen euch und mir. Das ist der eine Tod. Dessen sollten wir uns auch bewusst sein, wenn auch uns heute Satan immer mit der gleichen Frage kommt. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Sollte das wirklich wahr sein, was da in der Bibel steht? Ist es nicht so, dass da so viel Menschliches drin steht und na ja, es gibt auch ein paar Seiten, wo Gottes Wort, wo Gott mal geredet hat. Alles andere ist der Unsinn. Ich glaube, und das ist das, was ich auch gelesen habe von MacDonald, wenn wir so an die Bibel rangehen, dann glauben wir nicht mehr dass die Bibel durch den Heiligen Geist inspiriert ist. Von Menschen geschrieben, diktiert durch den Heiligen Geist. Kennen wir alle noch, wenn wir in der Schule ein Diktat geschrieben haben, dann hat der Lehrer gelesen und wir haben geschrieben. Oder war es anders? Und wenn wir das nicht aufgeschrieben haben, was der Lehrer diktiert hat, dann war es ein Fehler. Dann stand zum Schluss darunter 5. Oder bei einem Aufsatz, wenn es ganz schlimm kam, Thema verfehlt. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir auf diese Stimme, die uns auch immer wieder eingeflößt wird, das kann doch alles nicht so ernst sein. Wir leben doch heute in einer ganz anderen Zeit. Heute ist alles ganz anders, als es früher mal war. Und ihr kennt ja sicher auch alle diese Schlagzeilen. Nein, sagt die Schlange, ihr werdet nicht sterben. Das hat Gott bloß gesagt, um euch Angst zu machen. Weil Gott weiß, und Gott ist ja der Wissende, wenn ihr davon esst, dann werdet ihr klug sein. Dann werden euch die Augen aufgehen. Dann werdet ihr das erkennen, was ihr bisher noch gar nicht gesehen habt. Dann werdet ihr sein wie Gott. Oh, ihr werdet sein wie Gott. Und genau das ist das, was bis heute die Menschheit treibt und beeinflusst. Es geht doch immer wieder darum, das Wort Gottes zu negieren, Gott als den, der da ist, abzusetzen und den Menschen an die Stelle Gottes zu setzen. Ich habe schon öfter mal gesagt und ich stelle an dieser Stelle genau wieder den Satz hin. Der Humanismus, und damit meine ich den Humanismus, hat nichts mit Humanität zu tun. Der Humanismus ist Abgötterei. Denn der Humanismus stellt den Menschen als das Oberste dar, was es gibt. Der Mensch ist über Gott. Das ist Humanismus. Hat nichts mit Humanität zu tun. Ihr werdet sein wie Gott. Wir wollen uns doch nicht unter einen Gott unterordnen. Wir wollen doch nicht geknechtet werden. Wir wollen doch frei sein. Wir wollen klug sein. Wir wollen Erkenntnis haben. Ja, das ist schon so. Hören, sehen, schmecken. Erst hören, dann zweifeln, dann ansehen. Ach ja, ist ja ganz schön. Sind ja prächtige Früchte. Und vor allen Dingen noch, das soll uns etwas geben, das ist ja nicht bloß Nahrung. Ihr werdet erkennen, was gut und böse ist. Und die Frau hörte, sah, nahm und aß. Und sie gab auch ihrem Mann. Ich kann mich noch erinnern, als wir auch so kleine Steppkes waren und wir mal irgendwo genascht hatten. Wenn wir allein waren, war es ja gut. Aber wenn dann einer beim Naschen noch dazugekommen ist, dann haben wir schnell gesagt, nimm sie doch auch mal. Ja, dann bin ich ja nicht allein schuld. Oder kennt ihr das nicht? Einen anderen mit hineinzuziehen in den Ungehorsam. Einen anderen mit hineinzuziehen in das, was ich genau weiß, dass es nicht erlaubt ist. Mach du doch mal mit. Genauso reagiert Eva. Komm, Adam, Ich habe jetzt schon gegessen, nun musst du auch noch essen. Und Adam nimmt und isst. Und die beiden erkennen, dass sie nackt sind. Und sie machen sich Schurze. Der Mensch meint jetzt, den Schaden zu beheben. Ich muss jetzt etwas tun. Wir fangen an, uns unsere Blöße zu bedecken. Wir machen uns Gesetze, Gebote und wir machen uns Schutz. Jetzt sind wir ja darauf angewiesen, uns zu schützen. Wir sind ja plötzlich diejenigen, die hier aktiv werden müssen. Es geht doch nicht so. Es ist schon eigenartig, dass das Schamgefühl vor dem Sündenfall nicht da war. Dass es kein Schamgefühl gegeben hat, weil eben alles in göttlicher Reinheit war. Aber mit der Sünde war die göttliche Reinheit weg. Und damit war die Scham plötzlich bei den Menschen. Und Gott weiß alles. Und wenn Gott im Garten geht, und das ist hier, ich sage mal, für uns Menschen verständlich geschrieben, Gott geht im Garten und rief: Adam, wo bist du? Trotz des Sündenfalls ist die erste Begegnung mit diesem Menschenpaar keine Verurteilung, sondern ein Zuruf. Das ist schon ein Angebot Gottes. Adam, wo bist du? Adam, was hast du getan? Es ist keine Verurteilung, noch nicht. Gott ruft. Warum ruft Gott? Oder warum rufen Eltern ihre Kinder? In der Hoffnung, dass die Kinder kommen. Oder nicht? Und Gott ruft in der Hoffnung, dass sich Adam und Eva nun endlich aufmachen, um ihm zu begegnen, um zu ihm zu kommen. Und dann beginnt das Gespräch. Adam, was hast du getan, dass du gegessen hast? Ach ja, Gott, wenn du mich allein gelassen hättest, dann hätte ich ja nie davon gegessen. Aber du hast mir ja die Frau gegeben. Du bist es ja, der die Ursache gelegt hat dafür, dass meine Frau auf die Schlange gehört hat und ich auf die Frau gehört habe. Letztendlich ist Gott für alle schuld. Und das hat sich seit dem Sündenfall nicht geändert. Bis heute hin ist Gott an allem schuld, was uns nicht in den Kram passt. Warum? Wieso? Warum gerade ich und warum nicht die anderen? Und letztendlich steht immer dahinter die Anklage gegen Gott. Du hast mir doch die Frau gegeben und damit bin ich zum Fall gekommen. Frau, Eva, warum hast du das getan? Naja, ich nicht, aber jetzt war plötzlich diese Schlange da. Die hat mit mir gesprochen und die hat mich verführt. Und ich habe auf sie gehört. Und weil ich auf sie gehört habe, habe ich dann auch gegessen. Und Gott fragt die Schlange, Satan, nicht: Warum hast du das getan? Sondern Gott spricht hier gleich das Urteil. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen und Staub sollst du fressen dein Leben lang. Das ist hier an das Reptil gemeint, diese Aussage. Dafür, dass die Schlange Satan zum Sprachrohr wurde, ist das über die Schlange ausgesprochen. Und zum Teufel selbst sagt er: Ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Samen und ihrem Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Die Trennung, die durch das Einflüstern Satans durch die Menschen von Gott vollzogen war, lässt Gott einfach nicht so dahingehen. Schon hier wird eine Möglichkeit geoffenbart, dass es einmal passieren wird, dass Gott wieder eine Versöhnung schafft, dass der Mensch wieder mit Gott in Gemeinschaft treten kann. Nachkommen, der Same wird eben auch als Nachkommen bezeichnet. Und wenn Gott zum Satan sagt, zwischen deinem Samen, dann meint er sein ganzes Heer, das ihn umgibt, mit allen finsteren Mächten. Und es wird eine Feindschaft bleiben zwischen dem Menschen und Satan. Und damit wird auch diese Feindschaft immer wieder in den Mittelpunkt zu Gott gestellt. Aber aus dem Samen der Frau wird einer kommen und der wird dir den Kopf zertreten. Den Kopf zertreten heißt Todesurteil. Er wird dir den Todesstoß versetzen. Und du wirst ihn oder ihm in die Ferse stechen. Dazu, so ist der Wochenspruch, ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Und genau das sagt Gott, der Vater, hier schon zur Schlange. Der, der einmal von der Frau geboren wird, der von einer Frau geboren wird, der wird dir den Kopf zertreten. Und du wirst ihm natürlich in die Ferse stechen, einen Todesstoß geben. Die Ferse stechen, Ferse zermalmen, steht in anderen Übersetzungen. Also es wird eine tödliche Verletzung sein, die Schlange ihrem Zerstörer noch beibringt. Und genau das ist auf Golgatha geschehen. Jesus Christus hat das, was Satan im Paradies angerichtet hat, aufgelöst, sodass wir als Menschen wieder die Möglichkeit haben, mit Gott in Gemeinschaft zu kommen. Wir wissen aus dem Alten Testament und bis Jesus hin, dass Gott immer wieder sich Menschen herausgesucht hat und dass Gott immer wieder auf Menschen zugegangen ist. Und dass es auch Einzelne gab, die in einer engen Gemeinschaft mit Gott gelebt haben. Die Propheten, Mose, auch einige Könige. Aber es waren immer Einzelpersonen. In Jesus Christus ist diese absolute Trennung der Menschheit von Gott überwunden. Er ist gekommen, um uns Heil und Frieden zu bringen, um die Trennung, die einmal feststand und auch heute feststeht bei jedem, der dieses Angebot Gottes nicht annimmt. Aber Jesus will, und das steht eindeutig fest. Und auch wenn wir im Vater unser beten, soll uns das auch immer bewusst sein. Dein Wille geschehe, Da geht es nicht erst nur um unsere ganz persönliche Führung, wie Gott in unserem Leben seinen Willen durchsetzt, sondern Gottes Wille ist es, dass allen Menschen geholfen werde. Gott will das. Und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Mehr als dieses Angebot kann Gott nicht machen. Jesus stellt sich ja gern als der gute Hirte dar, der 99 Schafe noch hat und eins ist verloren. Und er geht hin und sucht das eine. Er ist heute der Suchende. Aber was passiert, wenn das Schaf in den Dornen, so wie es Jesus sagt, oder in der Grube, einfach sagt, du kannst gehen, ich will dich nicht. Ich bleibe lieber hier, wo ich bin. Ein natürliches Schaf wird sowas nicht tun. Aber wir Menschen sind dazu in der Lage, die Retterhand Jesu einfach auszuschlagen. Geh weg, ich will dich nicht. Ich komme mit meinem Leben allein klar. Und was es da alles gibt. Ich wünsche es uns, mir und uns, dass wir in dieser Gnade unseres Herrn Jesus stehen und bleiben. Und dass er für uns der geworden ist, der der Schlange den Kopf zertreten hat und der von der Schlange, von Satan, den Todesstoß am Kreuz erhalten hat. Aber er ist da recht geblieben, er ist auferstanden. Das wollen wir jetzt, wenn wir das Abendmahl feiern, bedenken. Dazu segne uns der Herr. Amen.